Südwestradio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon Roswitha Möller.
Thank you.
Ja, die Karnevalszeit ist vorbei und wir gehen durch die Fastenzeit auf Ostern zu. Zeit, mal wieder ein wenig innezuhalten und über den Sinn und das Ziel des Lebens nachzudenken. Im Westpreußischen Landesmuseum, das uns Münsteranern ja immer noch nahesteht, konnte man am 12. Februar einen Vortrag von Professor Emeritiert Dr. Gottfried Gabriel hören. Er ist gebürtig aus Kulm in Westpreußen, heute polnisch Chelmno. Wir erinnern uns an die Kolmer Straße in Münsterkörde. Professor Gabriel sprach über den Philosophen Arthur Schopenhauer, der aus Danzig stammt. Nun ist es unmöglich, ein philosophisches Referat zusammenzufassen oder gar im Radio zu referieren. Also versuche ich mal, einige Aphorismen zu zitieren und ein bisschen Schopenhauer mit Zitaten zu skizzieren. Also, Arthur Schopenhauer wurde am 22. Februar 1788 in Danzig geboren und starb am 21. September 1860 in Frankfurt am Main. Er war Philosoph, Autor und Hochschullehrer. Der Vater war ein angesehener Danziger Kaufmann, die Mutter wurde später eine bekannte Schriftstellerin, Johanna Schopenhauer.
Wenn du frierst, dich verirrst, dann werde ich warten.
Arthur Schopenhauer lernte zunächst Kaufmann, wandte sich dann aber dem Studium der Philosophie zu. Er promovierte über die Schrift »Die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde«. Hören wir in den Vortrag von Professor Gabriel hinein.
Nun, Arthur Schopenhauer, die Büste sehen Sie hier, wurde am 22. Februar 1788 in Danzig in der ehemaligen Heiligen Geistgasse Nummer 114 geboren. Das Geburtshaus ist erhalten. Abbildungen der schönen Fassade sind auch im Internet zu finden, wenn Sie das interessiert. Erste Anschauungen der Natur, die für Schopenhauer die Grundlage der gesamten Philosophie bilden, konnte er sich auf dem Landsitz des Vaters in Oliva bei Danzig aneignen. Vertieft wurden sie durch ausgiebige Reisen, auf denen der junge Schopenhauer seine Eltern begleitete. Überliefert ist die Aussage des Vaters, mein Sohn soll im Buche der Welt lesen. Und da wird natürlich assoziiert das Buch der Bücher, also die Bibel. Also es war für den Vater besonders wichtig, dass er nicht nur die Bibel las, sondern gerade das Buch eben der Natur. Der Vater, Heinrich Floris Schopenhauer, war ein republikanisch gesonnener, patrizischer Großhandelskaufmann und, so muss ich als Preuße leider sagen, Gegner Preußens. Als Danzig nach der zweiten Teilung Polens 1793 an Preußen fiel, siedelte er mit der Familie umgehend unter großen finanziellen Verlusten nach der freien Hansestadt Hamburg über. Obwohl Schopenhauer nicht mehr nach Danzig zurückkehrte, hat ihn doch der freie, aufgeklärte Geist Danzigs, verkörpert durch seinen Vater, sehr geprägt.
Dem Philosophen Schopenhauer wird eine pessimistische Weltauffassung zugeschrieben. Im Laufe der Zeit kühlte das Verhältnis zu seiner Mutter ab und wohl auch dadurch bedingt hatte er keine gute Meinung von Frauen.
Ich zitiere, das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und kurzbeinige Geschlecht das Schöne zu nennen, das kann nur dem vom Geschlechtstrieb umnebelten Verstand des Mannes eingefallen sein.
Aufgrund seiner Forschungen kam er zu der Erkenntnis, das Mitleid ist die Grundlage der Moral. Um Schopenhauers Philosophie auf den Grund zu gehen, gilt sein Satz, alles hat einen Grund, warum es ist. Diesen Grund gilt es zu erkennen. Warum ist es?
Demgemäß kann die Frage nach dem Warum grundsätzlich auf zwei sehr verschiedene Arten von Antworten abzielen, nämlich auf eine Erklärung durch die Angabe von Ursachen oder auf eine Begründung durch die Angabe von Gründen. Und das ist, worauf es Schopenhauer hier auch auf diesen Unterschied ankommt.
Eine weitere Erkenntnis seines Forschens ist, Leben heißt Leiden.
Aus der Gleichsetzung von Leben und Leiden ergibt sich für Schopenhauer als einzige Grundlage der Ethik, das hatte ich schon angedeutet, das Gefühl des Mitleids. Das Besondere und auch Zukunftsweisende, denke ich, dieser Mitleidsethik, die man durchaus, denke ich, mit Kants Pflichtethik kombinieren sollte, dass diese Mitleidsethik alle leidensfähigen Kreaturen und damit, und das ist ein wesentlicher Punkt, und da ist Schopenhauer der Erste, auch die Tiere einbezieht. Nicht bei Kant, in Kants Ethik, die Ethik gilt ja für alle Vernunftwesen. Das heißt nicht nur für Menschen, sondern auch für mögliche Engel, wenn es die dann gibt, und auch möglicherweise sozusagen Aliens, wenn sie denn vernünftig sind. Nicht? Die Ethik gilt für alle Vernunftwesen, aber eben nur für Vernunftwesen. Insofern sind die Tiere bei Kant nicht eingeschlossen. Und das ist, denke ich, eine wesentliche Ergänzung der kantischen Ethik, dass Schopenhauer eben die Sache auf die alle leidensfähigen Kreaturen bezieht, und insofern als einer der ersten ein Sprecher für den Tierschutz geworden ist. Und das ist, denke ich, ein großes Verdienst.
Und vielleicht zum Schluss noch, kann Schopenhauers Lehre in der heutigen Zeit noch aktuell sein? Der Philosoph hat zu seinen Lebzeiten, aber auch in gewisser Weise vorausschauend, den Sättigungsgrad durch leibliche, geistige, künstlerische und materielle Genüsse im Leben gesehen, welche ein gewisses Unbehagen auslösen. Das Phänomen des Unbehagens hat Schopenhauer im Begriff der Langeweile gefunden.
Nun, Langeweile und insbesondere das Adjektiv langweilig sind nach heutigem Verständnis eher harmlose Wörter, die einen momentanen Zustand beschreiben, für den zudem Gegenstände oder Personen, die einen selbst in diesen Zustand versetzt haben, mit Bemerkungen wie ein langweiliges Buch, ein langweiliger Typ, ein langweiliger Vortrag, ich hoffe nicht, und so weiter verantwortlich gemacht werden. Bei Schopenhauer hat Langeweile jedoch eine existenzielle Bedeutung im Sinne einer Grundstimmung oder Grundbefindlichkeit des Menschen. Not und Langeweile, so schreibt er, sind die beiden Pole des Menschenlebens. Not und Langeweile, also das ist ganz existenziell. Oder ein anderes Zitat, die Langeweile aber ist nichts weniger als ein gering zu achtendes Übel. Sie malt zuletzt wahre Verzweiflung auf das Gesicht. Und noch ein Zitat, wie die Not die beständige Geißel des Volkes ist, so die Langeweile die der vornehmen Welt. Und damit hat er die Sache genau benannt, indem er hier die vornehme Welt benennt. Worauf Schopenhauer diese existenzielle Langeweile zurückführt, deutet sich in dem letzten Zitat mit dem Hinweis auf die vornehme Welt nämlich an. Die Analyse bei Schopenhauer ist die folgende. Der Wille zum Leben verlangt nach Bedürfnisbefriedigung, wobei die zu befriedigenden Bedürfnisse die Motive des Willens bilden. Sobald der Wille Grundbedürfnisse befriedigen kann, wird diese Befriedigung selbstverständlich und er sucht nach neuen Motiven, die ihm der Intellekt zuführt. Mit jeder gelungenen Bedürfnisbefriedigung entsteht bereits das Verlangen nach einer neuen. Genuss entsteht aus Bedürfnisbefriedigung, um ihn zu steigern, schraubt daher, das ist Schopenhauers Analyse, der Wille des Menschen die Bedürfnisse immer höher. Jeder Genuss verlangt nach Überbietung und so müssen schließlich Bedürfnisse allererst künstlich geschaffen werden, um sich weitere Genüsse verschaffen zu können. Auf diese Weise, so die These Schopenhauers, kultiviert der Mensch seine Bedürfnisse bis zu völlig überflüssigem Luxus.
Und was, Herr Schopenhauer bzw. Herr Professor Gabriel, was lernen wir daraus? Oder gibt es wenigstens ein positives Fazit? Schopenhauer sagt dazu:
Glücklich lebt danach nicht derjenige, dem möglichst viel Gutes zuteil wird, sondern derjenige, dem möglichst viele Übel erspart bleiben.
C'est la vie, genau so ist das Leben. Es kommt fast nie, so wie man sich das denkt. Die Fantasie liegt immer knapp daneben. Ja, das, was passiert, funktioniert irgendwie. C'est la vie, c'est la vie. Solang man sucht, setzt man seinen Träumen keine Schranken und lässt sich in die Liebe nicht auf Kompromisse ein. Man träumt die ganze Zeit von einem großen Schlanken, doch der, bei dem man bleibt, ist dann eher dick und klein. C'est ça la vie, genau so ist das Leben. Es kommt fast nie, so wie man sich das denkt. Die Fantasie liegt immer knapp daneben. Doch das, was passiert, funktioniert irgendwie. C'est la vie. Ah oui, c'est la vie. Du möchtest viel und hast gedacht, du kannst es haben. Doch deine großen Pläne blieben leider Utopien. Du warst bereit, die Hoffnung zu begraben. Als endlich das geschah, was bis da unmöglich schien. C'est à la vie, genau so ist das Leben. Es kommt fast nie, so wie man sich das denkt. Fantasie liegt immer knapp daneben. Doch das, was passiert, funktioniert irgendwie. C'est à la vie, genau so ist das Leben. es kommt fast nie, so wie man sich das denkt. Die Fantasie liegt immer knapp daneben. Doch das, was passiert, funktioniert irgendwie. Ja, das, was passiert, funktioniert irgendwie. C'est la vie. Ja, ja, c'est la vie. Ja, das, was passiert, funktioniert irgendwie. C'est la vie. Ja, ja.
Wie gesagt, der Referent, Professor Gabriel, ist gebürtig aus der Stadt Kulm in Westpreußen. Hören wir noch einmal Herbert Kober mit der Kulmer Straße.
Zu Beginn unserer heutigen Sendung berichtete Professor Gottfried Gabriel über den Danziger Philosophen Arthur Schopenhauer. Wie der große Gelehrte stammte auch der Referent aus dem alten Deutschen Osten, nämlich aus der westpreußischen Stadt Kulm. In Verbindung mit unserer Sendereihe über münstersche Straßennamen, die Bezug zum ehemaligen Deutschen Osten haben, gibt mir dies den Anlass, Ihnen heute die Kulmer Straße in Münsterkörde und die Stadt Kulm vorzustellen. Zuerst zum Straßennamen. Am 14. März 2006 hat die Bezirksvertretung Münster-Nord der in Körde zwischen der Dachsleite und der Marienburger Straße verlaufenden Verbindung den Namen Kulmer Straße gegeben. Die Straße hat die Postleitzahl 48157. Als bedeutendster Gebäudekomplex an der Kulmer Straße ist das von der Caritas betriebene Altenwohnheim Papst Johannes Paul Stift anzusehen. Nun zur Namensgeberin, zu der im ehemaligen Westpreußen gelegenen Stadt Kulm. Um das Jahrtausend war das Kulmer Land von den Prutzen bewohnt. Ergebnislos versuchte der Polenherzog Konrad von Masowien um 1200 das Gebiet zu erobern und bat schließlich den deutschen Ritterorden, das Land zu besetzen und zu behalten. Mit Zustimmung von Kaiser Friedrich II. Übernahm der deutsche Ritterorden 1226 das Gebiet und gründete um das Jahr 1230 am rechten Weichselufer die Siedlung Kulm. Am 18. Dezember 1233 erhielt Kulm Stadtrechte, und zwar die dem Magdeburger Stadtrecht nachgebildete Kulmer Handfeste. Diese Kulmer Handfeste wurde zur Grundlage des Städterechts, zu einer Art Magna Carta des Deutschordensgebietes. Kulm galt lange Zeit als Hauptstadt des Deutschordensstaates und wuchs auf 15.000 Einwohner. Kriegerische Auseinandersetzungen und die polnische Oberhoheit ab 1479 führten zum Niedergang Kulms. Bei der Übernahme durch Preußen im Jahr 1772 gab es nur noch 1600 Einwohner. Von 40 Häusern am Markt waren 28 baufällig. Daher bewilligte Friedrich der Große bedeutende Summen, sodass sich neues Leben in der ehrwürdigen Deutschordensstadt entfaltete. Aufgrund des Versailler Diktats wurde Kulm, das bereits wieder rund 12.000 Einwohner zählte, im Jahr 1920 ohne Volksabstimmung vom Deutschen Reich abgetrennt und Polen zugewiesen. Und nach der kurzzeitigen Wiedereingliederung in das Deutsche Reich ab 1939 kam Kulm 1945 wieder zu Polen. Heute hat diese Stadt, die polnisch Chelmno heißt, rund 20.000 Einwohner. Kulm, eine altehrwürdige, vom Deutschen Orden gegründete, heute polnische Stadt mit einer langen deutschen Geschichte. Zum Schluss seien aus der großen Zahl bedeutender Deutscher, die aus Kulm stammen, hier nur einige genannt. General- und Ritterkreuzträger Friedrich Kranz, der berühmte Heidedichter Hermann Löns, der Panzerführer Generalmajor Heinz Guderian, Kurt Schumacher, SPD-Parteivorsitzender von 1946 bis 1952. Und schließlich noch ein bedeutender deutscher Unternehmer, bekannt durch den Otto Versand Hamburg. Es ist Michael Otto, Aufsichtsratsvorsitzender der bekannten Versandhauskette, geboren am 12. April 1943 in Kulm, in der Deutschordensstadt, die einer Straße in Münsterkörde ihren Namen gegeben hat.
Das war ein Bericht aus dem nördlichen Ostseeraum. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg Richtung Süden, circa 400 Kilometer weiter, nach Breslau in Schlesien, in die Kulturhauptstadt 2016. Es handelt sich um einen Dia-Vortrag, aber ich denke, Dr. Manfred Göttlicher spricht so plastisch, dass wir uns die Stadt mit einiger Fantasie auch so vorstellen können. Machen wir also die Augen zu und lassen uns führen.
Aber trotzdem möchte ich mit einem Streifzug durch Breslaus Stadtgeschichte beginnen. Ja, die ältesten Wurzeln liegen im Jahre 900 etwa. Dort wurde eine Burg am Oderufer erstellt, und zwar durch den Herzog Wratislav von Böhmen. Das heißt, das war damals unter böhmischer Herrschaft. Ausschlaggebend für die Standortwahl war die günstige Möglichkeit, die Oder zu überschreiten, was sehr, sehr wichtig war. Ja, es war eine wichtige Nord-Süd-Verbindung, kann man sagen, Ostsee, Mittelmeer, die hier durch Breslau hindurchführte. Ja, knapp 100 Jahre später, 990, wurde Breslau und der Rest Schlesiens von den polnischen Piasten erobert und in Besitz genommen. Und im Jahre 1000 wurde Breslau erstmalig als Bischofssitz erwähnt. Das heißt also, im Jahr 2000 hatten wir dann schon die 1000-jährige Geschichte. Es ging weiter im 12. Jahrhundert, Dom und Burg auf der Oderinsel, das werden wir nachher auch noch optisch sehen. Und im 13. Jahrhundert dann treten die deutschen Siedler verstärkt auf, wie überall in Niederschlesien entstehen Marktsiedlungen, hier 1225. Dann ein Markstein war der Mongolen-Einfall von 1241, wo die ganze Sache auf der Kippe stand, aber dann doch zugunsten des Westens, der Deutschen, kann man sagen, ausgegangen ist. Das heißt, es waren ja auch deutsche und polnische Soldaten, die hier die Mongolen besiegen konnten. Und nach der Vertreibung eben der Mongolen gab es einen Wiederaufbau und das war der Beginn, die Gründung zahlreicher Siedlungen und Städte unter deutscher Vorherrschaft oder Regentschaft. Im 13. Jahrhundert eine erste Ummauerung der Stadt fand statt. Magdeburger Stadtrecht wurde verliehen. Dann später, auch noch im 13. Jahrhundert, eine sogenannte Neustadt wurde hinzugefügt als Tuchmachersiedlung. Und später dann im 14. Jahrhundert wurden eben die sogenannte Altstadt und Neustadt vereinigt im Rahmen einer Stadtmauer. Ja, so sah das Ganze dann schon im Spätbarock, zur Renaissancezeit aus. Die alte Stadtmauer wurde dann im 15., 16. Jahrhundert ersetzt durch starke Befestigungsanlagen mit Wasserläufen, mit Wehren davor, wie wir das auch in vielen anderen Städten haben. Ein Blick hier auf dieses Bild zeigt aber schon, wie viele große Gebäude, hervorragende Gebäude, Kirchen, Türme und so weiter die Stadt aufweist.
Über eine Besonderheit berichtete der Referent: Auf der Sandinsel in der Oder steht die Sandkirche.
Ebenfalls am Rand der Sandkirche, auf der Sandinsel, diese markante Inschrift. Ja, es gab das Vatikanische Konzil 1965, wo eben ein Hirtenbrief zur Versöhnung an Deutsche und Polen versandt wurde. Und in diesem Hirtenbrief stand, was die Polen sagen: Wir vergeben und bitten um Vergebung. Ja, und diese Inschrift heiß diskutiert worden natürlich in Polen, weil man sich eben natürlich vorrangig in der Opferrolle sieht, aber man hat auch erkannt, dass man durchaus nicht nur in der Opferrolle war, sondern eben selber auch, was Vertreibung und so weiter anging, in dieser Rolle aufgetreten ist. Und diese Inschrift, dieser Spruch eben, steht zweisprachig, polnisch etwas größer, aber etwas drunter auch in Deutsch: Wir vergeben und bitten um Vergebung auf der Sandinsel. Und jeder, der hier vorbeigeht, kann dies lesen.
Breslau besteht aus mehreren Stadtteilen inklusive der Altstadt und diversen Vorstädten. Ein wichtiger Lebensarm für die Stadt ist die Oder.
Bei dieser Gelegenheit ein Hinweis: Breslau, Stadt am Wasser, Stadt der Brücken. Ja, Breslau wird eine Zahl von etwa 120 Brücken und Stegen zugeordnet. Die Oder verzweigt hier, es gibt kleinere Zuläufe, es gibt Drainagen und so weiter. All das musste überbrückt werden. Und die Oder als Schifffahrtsweg spielte natürlich für die Stadt auch eine wichtige Rolle. Bis 1876 war Breslau Kopfstation der Oderschifffahrt. Es gab aber dann einen fortwährenden weiteren Ausbau. Um 1900 schließlich baute man einen ganz neuen Oderhafen und man legte einen neuen Großschifffahrtsweg nördlich um die Stadt an. Ja, wenn man heute einen Plan über die ganze Stadt Breslau sieht, sieht man eben, dass der Hauptoder, der Hauptweg, Schifffahrtsweg weit nördlich der Stadt verläuft.
Und weiter geht die Führung durch Breslau?
Ja, auch hier will ich nicht so ins Detail gehen, aber Breslau ist natürlich eine Stadt der Wissenschaft. Die Universität selber ist erst relativ spät gekommen. Einen ersten Ansatz gab es 1505. Der böhmische König Wladislaw II. Wollte schon eine Universität gründen, das Ganze aber durch Krieg, Widerstand und so weiter wieder nach hinten gerutscht. Eine erste Einrichtung, die man als Universität bezeichnen kann, gab es dann 1702 durch den Kaiser Leopold, der den Jesuiten eine Akademie gestiftet hat, und nach ihm ist diese Universität auch als Leopold-Akademie oder Universität benannt worden. Zunächst die Aula Leopoldina,
ein imposanter Teil des Universitätsgebäudes, den wir gleich noch sehen werden. Ja, und unten kurz der Hinweis, dass Breslau natürlich auch Geburtsort und Tätigkeitsort zahlreicher bekannter Persönlichkeiten war. Dietrich Bonhoeffer, Ferdinand Lassalle, Adolf Menzel, Manfred von Richthofen. Das sind natürlich Namen, die uns alle geläufig sind, die hier mit Breslau in Verbindung gebracht werden. Wir schauen hinein in die Leopoldina, eben schon erwähnt, der Eingang zu diesem Raum, dem großen Versammlungsraum. Und in der Leopoldina eben die Büste des Stifters, des österreichischen Kaisers Leopold. Ja, dann 1741/42 die Preußen übernehmen die Stadt und natürlich auch die Universität. Da will natürlich der König Friedrich II. Nicht zurückstehen und lässt sich eben auch sein Bild, sein Konterfei hier in der Leopoldina anbringen. Ja, es ist reine barocke Pracht, die man hier sieht. Auf jeden Fall einen Besuch wert.
Und für die Touristen noch ein Hinweis.
Nun, nicht zu vergessen, im unteren Teil des Rathauses der Schweidnitzer Keller mit einer 700-jährigen Tradition. Auch hier erhalten die historischen Eingangstore. Und es hieß früher einmal, wer in Breslau war und war nicht im Schweidnitzer Keller, der war nicht in Breslau. Ja, es gibt auch eine Gedenktafel, die zeigt, wie viele bekannte Persönlichkeiten hier eingekehrt sind. Unter anderem eben der Kaiser, Ephraim Lessing, Eichendorff, Goethe, Lassalle, Chopin, Gerhard Hauptmann. Das geht weiter. Und ich habe nur einige ganz markante hervorgehoben. Also jeder, der was auf sich zählt, der in Breslau war, ist wohl auch in diesem Schweidnitzer Keller gewesen.
Zum Schluss noch einmal ein Blick auf die Jahrhunderthalle.
Ja, die Jahrhunderthalle als Teil des Weltkulturerbes, auch jetzt nicht ganz ins Detail zu gehen, sondern vielleicht nur der Hinweis, dass ein erster Antrag Polens zurückgewiesen wurde, weil man diese Halle nicht unter dem ursprünglichen Namen Jahrhunderthalle einbringen wollte. Das wurde dann später geändert. In einem zweiten Antrag haben die Polen, also dann die Breslauer, den alten Namen Jahrhunderthalle, polnisch übersetzt, verwendet und damit eben auch den Zuschlag bekommen. Auch hier hat Johannes Golaski in seinem Bericht darauf hingewiesen, dass leider einige Teile bei der Restaurierung, Renovierung, beim Erhalt dieser Halle verloren gegangen sind. Zum Beispiel eben gerade der Hinweis, dass diese Halle in Erinnerung an den Sieg über Napoleon errichtet wurde. Ja, das war ja sehr wichtig für die Deutschen. Für die Polen ist das kein positives Ereignis gewesen, denn die Polen hätten sich eher einen Sieg Napoleons gewünscht, ne, um Preußen wegzuhaben.
Der Referent spannte auch den Bogen über die Medien zum Sport.
Und schließlich, wollen wir nicht vergessen, ist ja noch so nahe, Webseite hier, EM in Polen, Handball und Weltkulturerbe. Das heißt, hier wird schon auch von den Berichterstattern der Sportseiten ein Bogen gespannt zwischen dem Sport und dem Weltkulturerbe, was man ja hier sieht. Handball in der Jahrhunderthalle, ja. Das Internet setzt Spielstätten und Begegnungen ins Bild. Ja, und rechts unten sieht man Handball-EM in Deutschland siegt im Drama von Breslau. Ja? Also wenn man sonst vor einiger Zeit gehört hätte, das Drama von Breslau, hätte man sich was anderes vorgestellt. Aber hier ist eben jetzt die Handball-Europameisterschaft und der Sieg. Damit also jetzt der Appell, bleiben Sie dran, nutzen Sie die im Verlauf des Jahres reichhaltigen Angebote der Medien, um die alte schlesische Metropole Breslau im Bewusstsein zu behalten. Damit wären wir durch. Wäre schön, wenn Ihr Weg Sie wieder einmal nach Breslau, Wrocław, führen würde. Und wir verabschieden uns von dieser wunderschönen Stadt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
It's a song that sings of love and understanding. Of a dream that's never ending. It's a song to make you see the sun is shining. It's shining in the darkest night. It's a song to give you back all I've been taking. Believe me, parts are never taking. It's for you, and you see. It's for you.
an kalten Tagen Wärme und dabei deine Seele sang. Dieses Licht soll dich begleiten durch dein Leben, dir immer neue Hoffnung geben. Dieses Lied ist für dich, denn auch du bist da für mich. Es war voller Fans, der Song of Love and Joy. It's for me and you, it's forever true.
Das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten die Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon Roswitha Möller, in der Technik Lukas Wünnemann. Wir hören uns wieder, wie immer, am ersten Sonntag im Monat. Das ist der 3. April um 19 Uhr, kurz nach den Nachrichten. Bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Schweigen der verwundeten Seelen. Eine Kleinigkeit nur, als der Streit begann. Aber dann kam, was keiner vergessen kann. Denn aus Worten wurden tödliche Pfeile. Und der Kopf sagt vorbei, doch mein Herz sendet stumme Signale. Diese Wahnsinn, Sehnsucht nach
Banjo?
Banjo!
Wir haben zwar fast noch jeden Krieg verloren, doch zum Ordnung machen sind wir auserkoren. Und wer nicht Cola trinkt und keine Burger frisst, ist in jedem Fall ein bloody fucking Terrorist. Als erste waren gleich die Indios dran, wir schickten sie zu Money to the County Pemikan. Egal ob Ku Klux Klan mit Texas Hood, wo immer wir auch sind, dort wird alles gut. Banjo?
Banjo!
In Vietnam ging's uns nicht ganz zahm, auch aus Kuba und Korea von wir traurig heim. Doch beim Wüstensturm und in Hiroshima, da war eine Bombenstimmung made in USA. Es geht uns nicht um Macht und Öl und Geld, wir wollen nur eins, das ist die ganze Welt. Dann bauen wir überall ein Disneyland und singen der neuen Welt, da stand Onkel Tom am Bambolfeld. Heute rappt uns die Country Charts kaputt und demnächst gehört ihm auch nach Hollywood. Darum nehmen wir ihn mit in den Irak und dort spielen wir gemeinsam Knüppel aus dem Sack. Wir verhelfen der Demokratie zum Recht und am besten geht das mit dem Folterknecht.
Banjo!